Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Talk. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski und ich bin Host der heutigen Folge. Folge Nummer 6. 6 von 8 werden es. Wir haben gesagt, es wird eine Staffel geben, danach machen wir einen kleinen Cut und schauen, was wir besser machen können. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben die zweite Staffel fast schon abgedreht. Es wird sehr spannend. Kurz dazu, was passiert gerade bei uns bei Cheftreff? Wir bereiten tatsächlich den großen Gipfel im Jahr 2020 vor. Aber bevor das stattfindet, haben wir jetzt zwei coole Events. Das eine ist die Female Edition am 8.10. 80 junge Frauen treffen spannende Gründerinnen und Coaches wie Susanne Deiss oder Victoria Lindner. Es gibt noch genau genommen 14 Tickets, also geht mal schnell auf eventbrite.de und sucht dort Cheftreff oder auf Facebook, dort findet ihr das Ganze auch. Ihr seid für 12 Euro dabei mit dem Ticket, inklusive Drinks und ja, wahnsinnig viel Input. Und das andere, was wir diese Woche machen, wir fahren mit dem Team an die EBS, an die European Business School nach Frankfurt und dürfen dort einen Live-Podcast auf dem Event aufnehmen, vor knapp 500 Leuten mit dem ehemaligen ProSieben-Sat.1-Chef Dr. Georg Kofler. Wir freuen uns sehr, im Anschluss geht es für uns auf die Wiesen, aber genau, genug davon. Jetzt zum Podcast. Heutige Gesprächspartnerin ist Katharina Wolf. Katharina Wolf, haben wir uns gedacht, ist perfekt für diesen Podcast, da sie A, einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf hat, von der Schlagersängerin zur Headhunterin, zu einer der besten Headhunterin Deutschlands. Und natürlich die damit verbundene Frage, was ist eigentlich wichtig auf dem aktuellen Arbeitsmarkt? Gibt es den perfekten Lebenslauf? Was kann ich tun, um mich zu positionieren und zu schauen, wie kann ich meine Stärken gut einsetzen? Was sind aus ihrer Sicht wirklich wichtige Stärken? Sie hat sehr, sehr konkrete Handlungstipps gegeben, die ich auch auf jeden Fall umsetzen werde in dem einen oder anderen Punkt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut es euch an. Dafür hört aber erstmal rein. Eine sehr gelungene Folge mal wieder mit einer echten Powerfrau hier aus Hamburg. Und ja, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Chef Talk. Heute sitzen wir hier in Hamburg am Kanal und wir dürfen bei einer Person sitzen, die eigentlich nach Personen sucht mit dem roten Faden im Lebenslauf, hat es aber selber gar nicht. Wir dürfen mit einer der begehrtesten Headhunterinnen Deutschlands sprechen, Katharina Wolf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Katharina, das war alles sehr spontan und sehr cool. Danke, dass wir hier sein dürfen. Zuallererst, ich verbinde mit dem Begriff Headhunter, wenn ich irgendwie irgendwelche Serien gucke, irgendwelche amerikanischen Serien, dann sehe ich da immer, das sind die Headhunter, die dann irgendwelche hohen Führungskräfte rekrutieren und anwerben und für viel Geld vermitteln. Was ist das eigentlich? Was machst du?
Ja, das trifft schon ganz gut. Nein, tatsächlich ist der Begriff Headhunter in Deutschland lange sehr negativ geprägt gewesen. Deswegen sage ich immer, wir sind Personalberater. Das ist auch wichtig. Wir sind kein Personalvermittler. Wir schieben nicht nur Lebensläufe von A nach B, sondern beraten Unternehmen eben beim Aufbau ihrer Organisationen. Angefangen mit tatsächlich Organisationsentwicklung und dann unser Kerngeschäft. Tatsächlich ist das Headhunting, sprich wir bringen dann die richtigen Köpfe auf die richtigen Stellen. Das Ganze bei D-Level, meiner Beratung, nur im Executive-Bereich und nur im Digitalbereich, heißt Führungskräfte mit Digitalkompetenz. Und bei unserer Tochterfirma, die Talents, machen wir das Ganze für Spezialistenpositionen, die dann einfach gehaltlich darunter sind. Also bei die Talents fangen wir so bei 60.000, 70.000 Jahres Bruttogehalt an, gehen so wahrscheinlich so bis 120, 130 hoch und da übernimmt dann die Level und da haben wir so bis Open End, Sweet Spot ist wahrscheinlich so zwischen 200 und 300 ungefähr, aber von 150 bis 500 haben wir an Gehältern alles dabei.
Du hast schon einige Stichpunkte genannt, weshalb dieses Gespräch, glaube ich, auch sehr interessant wird. Du hast gesagt, zum einen Talente, zum anderen digital. Wir wollen ja auch so ein bisschen von dir heute lernen, was bedeutet es, ein Talent zu sein? Wie kann ich ein Talent werden? Wie kann ich von dir gefunden werden? Auf was achtest du eigentlich? Aber man muss ja auch sagen, wir suchen nach Leuten mit sehr spannenden Lebensläufen und ich glaube, die Definition trifft auf dich perfekt zu.
Zumindest ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich, glaube ich, um vorweg zu sagen, ich glaube, von der Schlagersängerin zur Headhunterin ist sehr ungewöhnlich. Erzähl uns doch noch ein bisschen, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist, du bist Hamburgerin.
Genau, ich bin tatsächlich nicht waschecht, das darf man erst sagen, wenn die Generation vorher schon hier gelebt hat.
Ich glaube fünf Generationen oder drei.
Oder sogar noch mehr Generationen. Ja. Ich bin aber immerhin gebürtige Hamburgerin.
Okay.
Meine Eltern kommen beide aus dem Norden, mein Vater aus Flensburg und meine Mutter aus Niebüll. Das kennen die meisten, die nach Sylt mal gefahren sind.
Genau.
Ich selber bin in Hamburg im UKE geboren, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe hier studiert und hier meine Firma gegründet. Das heißt, ich bin aus Hamburg eigentlich nie ganz weggekommen. Warum? Hatte ich auch nie so den Drang, weil ich immer ganz viel nebenbei gemacht habe und immer ganz viel, wo man viel unterwegs ist. Ich habe mit 14 irgendwann oder mit 12, 13, 14 sowas in der Art, habe ich irgendwann entdeckt, weil ich mit meinem Vater immer viel zusammen gesungen habe, zu Hause am Klavier, dass ich irgendwie super heiser werde, wenn ich viel singe. Und mein Vater sprach mit einer befreundeten Gesangslehrerin, die dann sagte, ja, ist doch ganz klar, die ist im Stimmbruch. Dann hat mein Vater gesagt, nee, Moment, hast du falsch verstanden, ich habe eine Tochter, keinen Sohn. Sagte, ja, nee, Frauen kommen auch ins Stimmbruch. Das merken die meisten noch nicht. Und ich, bei mir war das ganz ausgeprägt. Liebevoll sage ich manchmal deswegen auch, ich bin ein halber Mann. Und habe dann Gesangsunterricht angefangen und dann irgendwann, mein Vater hat eine neue CD veröffentlicht, wo ein Duett mit einer Frau geplant war.
Man muss dazu sagen, dein Vater war auch Schlagersänger.
Genau, Schlagersänger, Moderator, Schauspieler, auf Norddeutsch Entertainer, das trifft nur für die ganze Welt der Öffentlich-Rechtlichen, sage ich mal, passt das Wort Entertainer nicht so. Genau, und habe dann dieses Duett mit ihm zusammen aufgenommen und habe eine totale Marktlücke mit ihm da irgendwie geschlossen, denn es gab kein Vater-Tochter-Duo, was so richtig gut funktioniert hat zu der Zeit. Und so sind wir dann 10 Jahre durch die Welt getingelt, also mit 16 war die erste Aufnahme, das Ganze habe ich gemacht wirklich 10 Jahre, bis ich 26 war, mit 24, 25 habe ich so langsam ausfaden lassen, als ich dann mein Jura-Examen durch hatte. Ich habe parallel Jura studiert, also mein Abi gemacht, parallel Jura studiert, deswegen auch mit einem sehr bescheidenen Examen abgeschlossen. Das Abi habe ich noch ganz gut hingekriegt, da habe ich eine 1,7 geschrieben. Jura-Examen war dann sehr bescheiden, weil ich einfach ganz viel getourt bin, weil wir genau in dem Jahr meiner Examensvorbereitung unseren größten Hit hatten, immerhin einen Top-10-Hit, also nicht in den Charts, die wir alle so hören, sondern in den Schlagercharts.
Andrea Berg und Helene Fischer.
Genau, ja, das war noch bevor die Schlagerwelt cool war, denn durch Helene Fischer und Co. Ist ja Schlager irgendwie wieder fast salonfähig.
Hätte sie nicht durch dich cool werden können?
Ja, dafür waren wir vielleicht nicht mitreißend genug und vielleicht auch nicht breit genug bekannt. Aber es reichte für Carmen Nebel und immer wieder Sonntags und Fernsehgarten und wo wir überall rumgetingelt sind und dann irgendwie Sendertourneen durch Belgien und Österreich und Schweiz und Deutschland sowieso, wo man dann zu Radiostationen fährt, seinen Song vorstellt etc. wie man das so kennt.
Wie man das so kennt, ja.
Also genau. Wie man das von Erzählung her kennt. Ja. Genau, ich habe das durch Zufall nun alles von innen kennenlernen dürfen. Es hat super viel Spaß gemacht, es war mir aber immer klar, dass das nicht mein Lebensweg werden würde. Aber ich kein besonders geduldiger Mensch bin und diese Branche sehr davon lebt, dass du halt wartest. Du hast eine Probe, du wartest auf den Auftritt, du hast eine Probe, du wartest darauf, dass du irgendwann in die Maske kommst, du wartest darauf, dass irgendwann der Soundcheck ist, dann wartest du darauf, dass die Sendung beginnt, dann wartest du auf deinen Auftritt, dann wartest du, bis du wieder gehen darfst. Also du wartest wahnsinnig viel. Und das war irgendwie noch nie so meins. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann schon relativ klar dagegen entschieden, sowohl gegen Jura, weil das nicht meins war, und auch gegen das dauerhafte Singen. Sehr zum Leidwesen meines Vaters, weil er das ganz,
singt
ganz
der
schön
noch?
Fand. Nee, der ist leider krankheitsbedingt, kann das nicht mehr. Okay. Aber er hat, also ich glaube, das letzte Album hat er vor 3 Jahren jetzt aufgenommen oder veröffentlicht vor glaube ich, 1,5. Aber der würde bis heute, glaube ich, auf jeder Bühne noch stehen, wenn er das noch könnte. Deswegen große Liebe zu dem Job, ja, für eine bedingte Zeit. Ich habe 10 Jahre Schlager gemacht, 10 Jahre Politik danach, das kam dann auch noch parallel.
Das kommt gleich nochmal, genau.
Genau, ich bin, also wie gesagt, mit 16 rein, mit 26 ungefähr wieder raus, habe mit 19 angefangen, Jura zu studieren, habe dann einen Werkstudentenjob in einer Personalberatung angenommen mit 21.
Parallel zum Singen und zum Studium.
Parallel zum Studium und parallel zum Singen, genau.
Da fragt man sich, wie du das zeitlich geschafft hast.
Ja, ich war noch nie so der Typus, der dann gerne zu Hause sitzt. Ich bin leidenschaftlicher Serien- und Filmfan, also Freak, würde ich fast sagen.
Ja, auch sehr zeitintensiv.
Aber wenn ich das nicht mache, dann mache ich schon gerne irgendwas Produktives. Und genau, und deswegen habe ich damals einen Werkstudentenjob gemacht, weil ich auch nicht wusste, ist Jura das, wo ich meine Erfüllung finde.
Aber warum hast du es dann studiert?
Naja, warum studiert man mit 19? Hat man irgendwie die Vorstellung, ich muss irgendein Studium machen und muss das abschließen? Ich habe mir überlegt, BWL oder Jura würde viel Sinn machen, weil es ja generalistisch war, weil ich noch nicht wusste, in welche Richtung ich gehen wollte. Und damals eher dachte, ich würde in diese ganze Schauspiel-Gesangsecke gehen. Dass sich aber dann relativ klar herausgestellt hat, dass es nicht mein Weg ist und ich...
Das hat sich aber vor dem Studium
herausgestellt. Das hat sich vor dem Studium schon
für weil sonst hätte Jura ja für
die Richtung... Sonst wäre ich auf die Schauspielschule gegangen.
Genau.
Das war die Wahl zwischen Jura und Schauspielschule, ist nachher die Wahl zu Jura gefallen, glaubt man kaum. Hat mein Vater großen Anteil dazu und der Intendant vom NDR damals tatsächlich auch, weil der sagte, ach Herr Wolf, Ihre Tochter ist doch eine ganz Schlaue, jetzt geht die doch bitte nicht auf die Schauspielschule.
Okay.
Und mein Vater sagte, vielen Dank, da war ich. naja, und er aber auch sagte, ja, ist ein super Grundstudium, ist bis heute sehr angesehen, macht, glaube ich, viel Sinn. Und nach dem vierten Semester kriegte ich einen totalen Jura-Koller und habe gesagt, oh Gott, nee, das ist alles überhaupt nicht meins. Viel zu theoretisch, viel zu wenig Praxis. Und deswegen habe ich den Werkstudentenjob gemacht, um da ein bisschen Praxiserfahrung zu kriegen. In einem Feld, was mit Personal, was mit Jura erstmal gar nicht so viel zu tun hat, nämlich Personalberatung, Arbeitsrecht, alle, die sagen, du hast ja Arbeitsrecht gemacht. Mit Arbeitsrecht hat Personalberatung nur noch sehr wenig zu tun. Und deswegen habe ich dann den Werkstudentenjob nicht nur angenommen, sondern bin tatsächlich fast anderthalb Jahre geblieben, habe mein Jurastudium erstmal pausiert.
Für den Werkstudentenjob?
Genau, ja. Also ich habe 3 Monate Werkstudentenjob gemacht und bin dann als Research Consultant fulltime eingestiegen.
Okay.
Und habe quasi mit 23 das komplette Handwerk oder mit 22 das komplette Handwerk gelernt von einer ganz, ganz tollen Frau, die mich sehr, sehr beeinflusst hat. Nicola Sievers, die bis heute auch Personalberaterin und immer noch ein bisschen Mentorin von mir ist. Wir begleiten unsere Wege gegenseitig sehr eng. Und damals auch gerne nach meinem Studium, weil ich mich dann doch wieder auf den Hosenboden gesetzt habe und gesagt habe, ich muss ja dieses Examen dann irgendwann mal schreiben.
Aber wer hat dir das gesagt, du musst, hast du dir selber gesagt, du musst das fertig machen?
Ja.
Also du hättest ja auch theoretisch da in dem Berufsfeld bleiben können, oder nicht?
Ja, bei mir war immer klar, ein abgeschlossenes Studium macht sich schon ganz gut auf dem Lebenslauf. Das war eine der wenigen Vernunftsentscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und habe das dann irgendwie mit Biegen und Brechen und Ach und Krach irgendwie zu Ende gebracht. Also ich bin Diplom-Juristin, nennt man das dann so schön. Ich habe nur das erste Staatsexamen. Ist genauso wie ein Diplom-BWLer. Also reicht, um alles danach ausüben zu können und die Freiheit zu haben. Aber ich wusste, ansonsten muss ich bei irgendwo anders bei Null anfangen. Und das wollte ich auch nicht.
Okay. Das war eine diffuse Zeit, glaube ich, dann so bis... Also das
ich habe sehr viel parallel gemacht, ja, kann man so sagen.
Haben Leute dir damals schon gesagt, fokussiere dich auf eine Sache? Also...
Jein, also fokussiere dich auf eine Sache nicht unbedingt, weil ich auch nicht jedem jetzt diese komplette Story so erzählt habe, sondern ich habe immer gesagt, ich singe ein bisschen nebenbei und ich mache ein bisschen nebenbei so einen Werkstudentenjob bei einer Personalberatung und ansonsten studiere ich. Und habe dann eher so die ersten echten Ratschläge habe ich gekriegt, als ich mich dann selbstständig gemacht habe und gesagt habe, ich mache jetzt die Personalberatung eben selber und mache digital. Und im Schwerpunkt. Und da sagten mir so viele Leute, ach komm, hier ist Internet und so. Also Anfang 2010, ob das jetzt nicht nur ein Trend ist. Und
2010.
Das, ja, also gab es immerhin schon das iPhone. Ob das jetzt so der Mittelpunkt wird und so. Und also willst du nicht lieber Pharma oder Financial Services? Na gut, da war jetzt gerade Wirtschafts- oder die Finanzkrise, aber mach doch was Vernünftiges. Mhm. So. Und das hat sich einfach als nicht als Vernunft, sondern als Glücksmoment wirklich in meinem Leben entpuppt, dass ich damals gesagt habe, nee, das bringt mir aber Spaß und das ist was Neues. Und ich habe mit 26 gegründet. Da kannst du auch nicht gegen die alten Hasen in den bereits etablierten Feldern unbedingt anstinken. Deswegen wollte ich was machen, wo ich meinen eigenen Footprint hinterlassen kann. Und dafür war digital super.
Das heißt, wir haben jetzt quasi bis 26 haben wir den ersten Schritt, den ersten großen Einschnitt mit 14, kamst du zur Musik, super viel gelernt, Bühnenerfahrung, damit umzugehen. Dann ging es weiter, mit 19 das Studium begonnen, mit 26 abgeschlossen, parallel dazu als Werkstudentin gearbeitet.
Also, ja, genau, stimmt.
Was hast du in der gesamten Zeit, was würdest du sagen, du hast schon 2 Personen genannt, aber das passt vielleicht gerade ganz gut. Waren das die beiden Personen, die du genannt hast, die dich mit am meisten geprägt haben, dein Vater und Nicola Sievers?
Die beiden auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich sagen, weil jetzt die politische Komponente noch dazu kam, ich habe mit 18 durfte ich das erste Mal wählen, habe mir die ganzen Wahlprogramme angeguckt der verschiedenen Parteien und hatte irgendwie an jedem was auszusetzen. Da habe ich gesagt, dann sollte ich vielleicht nicht nur meckern, sondern auch mitmachen. So kam ich zur Politik. Und
mit 18 dann?
Mit 18 bin ich Parteimitglied in der FDP geworden, die sich nicht so glücklich angestellt haben mir gegenüber. Sie haben mich nämlich überhaupt nicht eingebunden. Und dann bin ich mit 21 rüber über einen Freund zur JU, also zur Jungen Union und zur CDU, wo man mich sofort eingebunden hat. Ich bin vom Herzen her wahrscheinlich ein Mischgewächs aus, aus FDP, CDU und in Hamburg muss ich mittlerweile auch sagen Grün, weil die Grünen einfach ein ganz gutes Personaltableau momentan liefern. Katharina Fegebank, bin ein großer Fan von Katharina Fegebank. Und genau, bin dann, habe dann 5, 6 Jahre da, was man alles macht, JU und Bezirksvorsitz und Plakate kleben und an Infoständen stehen und so weiter, alles mitgemacht und durfte dann mit 26 in die Bürgerschaft einziehen für mein...
Das ist auch sehr jung, oder
ja,
nicht?
Ja, ja, ja.
Also Hamburger Bürgerschaft lässt sich so ein bisschen vergleichen wie ein Landtag.
Genau, es ist der Hamburger Landtag.
Genau.
Genau, nur dass es ein Teilzeitparlament ist und man eben nebenbei was machen kann.
Ja.
So, das heißt, meine Gründung nebenbei, das hat alles gut funktioniert. Viel langsamer natürlich in den Anfangsjahren, als ich in der Bürgerschaft saß, als es dann irgendwann war, als ich rausgegangen bin. 2015 bin ich rausgegangen, unter anderem, um mich mehr auf meinen Beruf zu fokussieren und um einer der wichtigen Personen in meinem Leben ein bisschen mehr zur Seite zu stehen, mein Papa, weil der krank wurde.
Wie kam es denn nach dem Studium? Du hast direkt nach dem Studium hast du gegründet, hast du gesagt?
Genau, ich habe nach dem Studium, ja, naja, also ich habe 6 Wochen habe ich einmal angestellt gearbeitet.
Okay.
In einer großen Beratung, wo irgendwann der Satz fiel, Frau Wolf, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiter so. Dann habe ich gesagt, das ist super, dass Sie das machen, aber bitte ohne mich.
Und dann hast du gekündigt?
Und habe gekündigt.
Und war für dich klar, ich mache jetzt mein Ding?
Ja, das war, also weil ich dort... Sollte ich ein neues Feld aufbauen, ich hätte meine eigenen Kunden akquirieren müssen und meine eigenen Kandidaten finden müssen und habe ich gesagt, das mache ich dann lieber selber. Und es hat, weil ich habe auch viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich glaube, dass man sich einen Teil des Glückes erarbeiten muss.
Ich wollte gerade sagen, glaubst du an Glück, glaubst du an Schicksal? Also
an beides ein bisschen. Ich glaube, also Schicksal kann man schwer beeinflussen. Ich glaube, dass man sich Glück ein bisschen erarbeiten kann und ein bisschen ist es Schicksal. Von daher ist ein Glück eine Mischung wahrscheinlich aus beiden. Ich habe viele gute Grundsteine, glaube ich, in meinem Leben gelegt und vielleicht gerade, weil ich nicht so festgefahren war in vielen Themen, hatte ich viel Entscheidungsfreude. Ich bin sowieso ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch, deswegen, ich glaube, das braucht man auch zum Chef sein, in Anführungszeichen. Ich finde das Wort Chef immer ganz furchtbar.
Ja.
Ist ja nun mit in eurem Namen, von daher sage ich es mal.
Als Leaderin.
Genau, ja.
Okay, und dann hast du dich relativ schnell entschieden, deine eigene Personalberatung zu gründen.
Genau.
Weil du gesehen hast, im Markt, da gibt es ein Need, weil du wusstest aus deinem vorherigen Werkstudentenjob, da ist noch mehr zu holen oder warum?
Ich glaube, dass ich dachte, dass ich Beratung besser machen kann als andere. Mir war das alles zu unindividuell, zu wenig prozessgesteuert, ich habe viele Personalberatung kennengelernt und das eben nicht bei Nicola, sondern eben in diesem 6-Wochen-Job habe ich sehr viel erlebt, wie schlechte Personalberatung geht, also wie Menschen, die überhaupt keine Ahnung von ihrem Themengebiet haben, Leute von A nach B schachern, sage ich mal. Bei Nicola habe ich das ganz anders gelernt, weil es eben eine kleine Boutique war, die wirklich auf Augenhöhe mit ihren Kunden gesprochen hat und das wollte ich auch immer. Gleichzeitig war mir klar, dass ich jetzt nicht im Executive-Bereich einsteigen kann mit 26 und ich dachte, dass ich das, was das Executive Search Feld bietet an Qualität dem Kunden gegenüber mit einem schnelleren Geschäft, was eben digital Startup in die Richtung schon ging, agil, das gab es damals noch gar nicht so richtig als Buzzword, dass ich das vereinen könnte. Und so bin ich dann damals zur Bank gelaufen und habe mir meinen ersten Kredit geholt, die 25.000 Euro für die GmbH-Einlage.
Und bist dann gestartet?
Und bin gestartet.
Und hast gesagt, alles klar, jetzt pitche ich mein Konzept den verschiedenen großen Unternehmen und sag denen, ich finde für euch die besten Menschen.
Ich hatte total auch da wirklich Glück. Ein Freund von mir, der Freund meiner damaligen Mitbewohnerin, sagte, du, ich baue da gerade so ein Startup auf. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich solches Personal, also ich brauche Leute.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie ich die finde. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Und ich habe nicht die Kohle, um einen großen Personalberater zu bezahlen. Du machst doch sowas, kannst du das nicht machen. Und so bin ich eigentlich in das ganze Thema digital reingerutscht und habe mir von Entwicklern und Online-Marketeers und Produktmenschen erklären lassen, wie das funktioniert, indem ich mit Kandidaten gesprochen habe und sehr, sehr, sehr viele Gespräche geführt habe. Und sein Investor kriegte mit, dass es bei ihm gut geklappt hat, dass ich ihm zu marktunüblich günstigen Preisen, klar, man will in den
Weil Markt du viele reinkommen. Leute kanntest dann? Oder
also Nein. Die habe ich mir alle, also damals war Xing gerade ja so ziemlich am Aufkommen. LinkedIn hatte noch gar keine Bedeutung in Deutschland. Und ich habe einfach, und Xing war aber noch nicht so viel genutzt von Personalberatern. Und ich glaube, dass ich das Online-Tool für mich ganz gut genutzt habe, um da, ne, ich kenne Lars Henrichs gut, Lars sagt immer so schön, die beste Funktion, die Xing jemals gemacht hat, ist wirklich Kontakte meiner Kontakte. Für mich die absolut wichtigste Funktion. Und so ich immer gut hingekommen bin, dass ich jemanden kannte, der dann wieder jemanden kannte, der und so weiter. Also ich kannte noch gar nicht so viele Leute, aber ich kannte genügend Leute, die viele Leute kannten. Mhm. Und so habe ich mir viele Intros machen lassen. Und der Investor von Dominik, meinem ersten Kunden, sagte dann, ja, das hat ja ganz gut geklappt. Ich hätte hier noch ein paar weitere Portfolio-Companies. Und auf einmal war ich mitten im Digitalmarkt.
Und auf einmal hattest du eine digitale Personalberatung. Das spannende Thema, und ich glaube, was viele Leute denken, oder vielleicht erlebst du das auch täglich im Job, es gibt ja immer noch viele Klischees, auch über Führungskräfte, dass meistens die unfähigen Menschen oben sitzen, so wie du es vielleicht damals im Konzern mitbekommen hast, die gesagt haben, wir machen das immer so. Erlebst du das?
Auf Kundenseite ja, klar. Erlebe ich es immer? Nein, um Gottes Willen. Ich erlebe es sowohl bei Startups als auch bei Corporates. Ist nicht immer die unfähigste Person, aber es sitzt nicht unbedingt immer die fähigste Person auf der Stelle, wo sie sitzen müsste. Mhm. Wie man Karriere macht, hat so, das ist ein großer Topf, ich sag mal, wenn es eine Suppe wäre, hat es so viele verschiedene Zutaten, diese Suppe. Und
schauen wir mal, ob wir sie heute ein bisschen zusammenbekommen,
ja, genau.
was es für Zutaten gibt.
Ich glaube, dass es gehört halt, die meisten Führungskräfte sind relativ extrovertiert.
Ist das ein Muss?
Nein. Es gibt Führungskräfte, die vollkommen, gerade in der IT zum Beispiel, die total über ihre Fachlichkeit überzeugen und ihre Teams ganz anders motivieren können und teilweise sogar viel, viel effizienter motivieren können. Es ist dieses Alpha-Tier-Gen, viele Alpha-Tiere wollen gerne in Führungspositionen oder streben das an. Das heißt aber nicht, dass es ein Muss ist. Ich glaube, dass Mut wichtig ist, weil man wird Fehler machen. Also ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, als Führungskraft, als Mensch, als Personalberaterin. Schnell Fehler machen, schnell draus lernen, schnell neu machen und einfach ohne Fehler. Ich glaube, das ist das Wichtige und dabei immer wieder aufstehen, also einen auf den Deckel kriegen und immer wieder aufstehen. Entscheidungsfreudigkeit, wenn ich nicht entscheidungsfreudig wäre, hätte ich, glaube ich, keine Chance, ein Team zu führen oder meine Kunden zu führen und zu beraten. Naja, und dann kommen so ganz viele, klar, man muss Experte werden in einem Gebiet, um ernsthaft Karriere zu machen.
Jetzt hast du auch schon wieder drei Eigenschaften genannt. Ich glaube, was interessant ist, was sich viele fragen während des Studiums, nach dem Studium, ich habe jetzt BWL fertig studiert, was mache ich jetzt eigentlich? Viele Leute haben keine Ahnung und sagen, alles klar, ich mache jetzt den Master. Jetzt habe ich Katharina hier sitzen und ich frage, Katharina, was kann ich tun, egal ob ich BWL studiert habe, ob ich Ingenieur bin, ob ich Jurist bin, was würdest du mir mitgeben? Wie kann ich mich auf diesen Jobmarkt vorbereiten? Was ist da draußen eigentlich? Und gibt es während des Studiums, da mal angefangen, schon Dinge, wie ich herausstechen kann oder um mich auf dem Arbeitsmarkt interessant zu machen? Oder ist das vielleicht auch völlig alles egal?
Ich glaube, total wichtig herauszufinden ist, worin man gut ist und was man gerne macht.
Das hört man von so vielen. Wie mache ich das?
Genau, wie macht man, also wie habe ich es gemacht? Ich hätte den Beruf für mich nie gefunden, wenn ich nicht durch Zufall als Werkstudentin bei dieser Personalberatung angefangen hätte. Und ich glaube, neues Wagen in Gebieten, die vielleicht nicht unbedingt offensichtlich sind und ausprobieren in Form von Praktika, in Form von Werkstudentenjobs, in Form von mal reinschnuppern, irgendwo Leute fragen. Ich glaube, das ist ehrlicherweise total wichtig, um irgendwann zu wissen, in welche Richtung will man gehen.
Aber das beißt sich ja häufig mit dem Glaubenssatz, dass man sagt, ich muss mein Studium mit einer guten Note abschließen, was aber wieder bedeutet, dass ich weniger Zeit habe, wenn ich einen Werkstudentenjob annehme. Wie würdest du das? Auf was konzentrieren?
Schließt sich nicht unbedingt aus. Also ich kenne genügend Leute, die ihr ganzes Leben auch nebenbei arbeiten mussten, weil die Eltern vielleicht ein Studium, wenn es nicht eine staatliche Universität war, gar nicht hätten finanzieren können, die immer nebenbei gearbeitet haben und gerade weil sie mussten, einen sensationellen Abschluss gemacht haben. Von daher, das ist so ein bisschen das Mindset, was dann da entscheidet. Ne? Also wenn ich sage, ich möchte mehr Praxiserfahrung, also ich glaube, Praxiserfahrung schlägt Note heutzutage.
Okay.
Wenn ich eine schlechte Note habe, aber keine Praxiserfahrung, wird es schwierig. Und wenn ich aber rechtfertigen kann, warum die Note, also bei mir versteht jeder, warum ich ein schlechtes Examen habe, wobei ich, glaube ich, fairerweise kein besseres geschrieben hätte, weil ich einfach keinen Bock hatte zu lernen und Jura nicht mein Thema war. Aber ich habe es auf jeden Fall so verpackt, dass es für jeden verständlich ist, weil ich nebenbei halt irgendwie gesungen habe.
Und du hast es vorgesungen,
genau. So, deswegen funktioniert das. Eine gute Note, viele, also auch in der Startup-Welt achten nach wie vor auf Noten, zumindest beim Einstiegsjob. Ich auch. Eine Note ist für mich nicht entscheidend. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich schließe jemanden aus, weil er oder sie eine schlechte Note hat. Aber wenn jemand eine gute Note hat, hat er oder sie es leichter, weil es ein Vertrauensvorschuss ist, den man gibt. Es kann sich jemand etwas eigenständig erarbeiten, es kann jemand irgendwie in bestimmten Mustern denken. Und wenn es nur ist, ich habe ein gutes Abi, weil ich genau wusste, was meine Lehrer hören wollten. Mhm. Nicht, weil ich die Schlauste auf der Welt bin, sondern weil ich irgendwie vielleicht mehr Empathie, vielleicht auch damals schon fast zum Berufsweg begleitend, hätte ich fast gesagt, immer wusste, was will man Gegenüber hören.
Und wenn ich jetzt weiß, okay, Katharina, du empfiehlst mir, mach Praktikas nebenbei, konzentriere dich trotzdem aufs Lernen. Gibt es so, das finde ich ganz spannend, das hört man ja auch mal wieder häufig, gibt es so momentan so 1, 2, 3 Studiengänge für Leute, die gerade vielleicht auch vor dem Studium sind, wo du sagst, mach den auf jeden Fall, das ist jetzt die größte Nachfrage aus marktpolitischer Sicht?
Unbedingt, alles in Richtung Informatik und Data Science. Also wenn ich heute, glaube ich, nochmal studieren würde, würde ich vielleicht nicht Informatik studieren, ich würde aber auf jeden Fall nebenbei Coden lernen. Also das wäre sowas, wenn ich die Zeit zurückdrehen dürfte, würde ich mich mit 19 hinsetzen und würde anstatt wahrscheinlich zu singen, es hat mir super viel Spaß gemacht, aber sinnvoller wäre gewesen, Coden zu lernen.
Weil?
Weil es heutzutage eigentlich die viel wichtigere Sprache ist als Englisch. Klingt bescheuert, aber die Informatik ist, da gibt es ja auch die Sprachen von PHP, Java, Python und so weiter, ist die Basis für alles, was unsere Zukunft bestimmen wird. Alles, worüber wir reden, künstliche Intelligenz, in Deutschland gibt es fast noch gar keine künstliche Intelligenz, da gibt es Algorithmen. Und diese Algorithmen basieren aber eben auf Informatik. So, und ich glaube, heutzutage, um Dinge zu verstehen, um komplexe Geschäftsmodelle und auch Sachverhalte begreifen zu können, dafür ist Code eine extrem gute Grundlage.
Das heißt, eigentlich sagst du auch, ich sollte es lernen, um zu verstehen, aber ich selber muss kein guter Coder werden. Das ist ja immer nochmal ein Unterschied.
Genau, also ich verstehe viele Geschäftsmodelle, weil ich mich dafür interessiere und in der Tat haben wir irgendwann auch als Firma mal einen Kurs gemacht, wo wir zumindest gelernt haben, wo liegt denn der Unterschied zwischen PHP und Java und Python, weil wenn uns jemand sagt, ja, PHP ist ja nicht mehr so der heiße Scheiß, dann kann ich sagen, kann ich das nachplappern oder ich kann verstehen, warum, weil PHP vielleicht nur für E-Commerce funktioniert, nicht mehr so performant ist und so weiter. Ich glaube, da ist immer, also alles, was man an Wissen einsaugen kann, ist schon mal gut. Ob man das dann in einem zertifizierten Studiengang am Ende sich bescheinigen lässt oder nicht, ist gar nicht so das entscheidende Kriterium.
Das heißt, du würdest jetzt einem BWLer sagen, lern nebenbei noch Coden.
Ja, mach
Udacity.
Ein bisschen HTML, ein bisschen einfach Grundlagen. Versuch dich so breit aufzustellen wie irgend möglich mit verschiedenen Grundlagen und saug an Wissen alles auf, was du aufsaugen kannst. Lies das Manager-Magazin oder die Wirtschaftswoche oder was auch immer für Zeitschriften, interessier dich für Businessmodelle, wenn das denn der Weg ist, also der kaufmännische Weg, in den man gehen will.
Mhm. Um dann im Bewerbungsgespräch zu sagen, ich habe Grundlagen im HTML oder weil ich dann zu dir kommen würde und du dir mein Profil screens und sagst und ich kann dir sagen, ich interessiere mich für HTML und du sagst, alles klar, check.
Sollte, also Sichtbarkeit bei Xing, LinkedIn und so weiter, solche Dinge sollten da drin stehen. Idealerweise schafft man es irgendwie rüberzubringen, dass da irgendwie eine Anekdote oder eine Referenz von jemandem anders, bei LinkedIn kann man ja sicher auch Referenzen schreiben lassen von jemandem anders, dass da solche Dinge drinstehen. Auf sowas gucken wir. Und dann natürlich, um im Bewerbungsgespräch glänzen zu können, dass es nicht, also die wenigsten guten Kandidaten legen auf den Tisch, ich kann übrigens dies, ich kann das, ich kann jenes, sondern die lassen es unterschwellig im Gespräch einfließen. Und ich glaube, dafür ist sowas extrem gut.
Ich glaube, das war gerade so der erste To-Do, den du uns mitgibst oder für alle, die zuhören. Legt euch Xing und LinkedIn an und dann im zweiten Schritt lernt ein bisschen Grundlagen über HTML, Python, PHP und wie sie alle heißen.
Absolut. Und Datenmodelle, alles rund um Datenmodelle.
Wir wollen ja auch so ein bisschen über das Thema sprechen. Jetzt hast du Informatik, gibt es auch irgendwas anderes? Also um das mal nicht so techie-mäßig sagst, es gibt noch...
Ja, also Online-Markt, also ehrlicherweise die ganzen, also wir sehen ja, wo gehen momentan die Gehälter so wahnsinnig in die Höhe.
Das ne? ist ja das nächste so. Thema. Also wir sind ja, für alle jetzt, wir sind ja im digitalen Bereich.
Genau.
So, und da sagst du, das eine ist Tech, klar, ist digital, aber
genau.
was...
Genau, also Online-Marketing momentan ist, also wir besetzen viele VP Online-Marketing, CMOs und so weiter, das ist einer der schwerst zu besetzenden Jobs aktuell. Warum? Weil auch Online-Marketing immer mehr data-driven ist. Heißt, ich muss super viel Tech verstehen, um Online-Marketing und Online-Marketing-Kampagnen gut ausspielen und analysieren zu können, damit ich das richtige Geld in den richtigen Kanal stecke. So, das ist ein Job, der momentan irrsinnig boomt. HR ist einer der meistgesuchtesten Jobs tatsächlich.
Und das hat sich ja auch gewandelt, muss man sagen, oder?
Also
früher war
gewandelt.
HR ja nicht so gern gesehen.
Früher war ich eher so die HR-Tussi, die kam. Heute sagt jeder, oh, ach, du bist der Business-Value-Treiber unseres Unternehmens.
Weil die Unternehmen erkennen, dass das Team
dass das Team viel, also am Ende, ich sage immer, ein, also auch bei Gründungen, viele VCs arbeiten mit uns zusammen, damit wir deren Gründerteam screenen, damit wir denen sagen können, funktioniert das oder nicht, weil die alle wissen, eine mittelmäßige Idee wird von einem grandiosen Team immer erfolgreicher umgesetzt werden, als ein mittelmäßiges Team eine grandiose Idee umsetzt.
Okay, also wir wissen Tech, Online-Marketing, ich muss ein bisschen data-driven sein. Hast du noch irgend so eine dritte Komponente?
Ja, HR, wie gesagt. HR, also HR, ja. Bei ganz vielen Grown-Ups, die wir besetzen, ist HR, also wir haben gerade jetzt einen CHRO besetzt bei einem MedTech-Unternehmen, die mit in der Geschäftsführung sitzt, weil die sagen, das ist unser Treiber, ob wir erfolgreich waren oder nicht.
Was müssen die mitbringen? Was muss eine moderne HRlerin mitbringen?
Geschäftsmodellverständnis. Es reicht nicht nur die People, also nicht nur die Menschen zu sehen, sondern immer die Menschen in Kombination mit dem Geschäftsmodell. Eine Führungskultur, also Kultur ist das große Schlagwort, eine Führungskultur zu schaffen, in der Enablement vor Microcontrolling geht, also kein Command and Control, sondern wirklich viel Freiheiten lassen, Vertrauen geben. Da Akademien tatsächlich aufzubauen, wie ich Führungskräfte in-house weiterentwickeln kann. Recruiting, klar, rauf und runter, aber wirklich zu sehen, wie wähle ich die richtigen Leute aus. Also das heißt nicht einfach nur zu sagen, wir haben, weiß ich nicht, ein Personaldiagnostik-Tool oder so, das ist alles fein, aber wer bin ich als Firma und was brauche ich für Leute und sitzt der oder diejenige mir gerade gegenüber dafür? Also viel, auch da viel Analyse.
Okay, jetzt wissen wir so ein bisschen, wir reden ja die ganze Zeit über, wie finde ich die richtigen Menschen und oder Personen und wie kann ich meine Skills irgendwie ausbauen, um interessant zu werden. Wie würdest du denn, wenn du dir jetzt eine Person schnitzen müsstest, oder was ist für dich ein Talent? Was gehört dazu?
Ich mag sehr proaktive Menschen. Ich sage mal, lieber stoppe ich jemanden, als dass ich jemanden zum Jagen tragen muss. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Talent ist, aber es ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft. Mhm. Ich mag Menschen, die schnell denken und schnell sprechen. Vielleicht, weil ich selber so gepolt bin. Man soll ja immer keine Minimis suchen und da suche ich schon ein bisschen Minimis. Ich mag Menschen, die sich tief in etwas reinlesen. Ich werde immer schnell fuchsig, wenn sich jemand an der Oberfläche bleibt und sich nicht Lust hat, reinzuarbeiten. Also diese intrinsische Motivation. Naja, und das kann man alles nur, und das, also ich glaube, Talent entwickeln, Talent ist keine Grundvoraussetzung, sondern Talent ist eher der Output davon, was ich reingebe. Also bin ich ein Talent, was kann ich, sodass ich als Talent abgestempelt werde, ist, weil ich viel reingebe an eben intrinsischer Motivation, an Proaktivität, an einfach auch Wissbegierde und auch einfach Disziplin. Das habe ich schon beim Jurastudium gelernt. Mir wurde mal gesagt, Jura wird, Entschuldigung für das Wort, aber Jura wird vom Arsch entschieden. Da habe ich immer gesagt, hey, warum? Ja, weil derjenige, der am längsten auf ihm sitzen kann, das beste Examen schreiben wird. Das ist Disziplin.
Wir hatten letztens Peter Bartels, den Geschäftsführer von PwC, und der hat auch gesagt, der hat tatsächlich schon in der Schule berechnet, wie viel Input, wie viele Stunden muss er geben, um das Outcome, es ist nichts anderes. Es ist eine relativ simple Gleichung.
Absolut.
Und trotzdem scheitern viele daran.
So, und dann ist Talent, sag ich mal, die Quintessenz vielleicht noch oben, oder das Tüpfelchen, das i-Tüpfelchen, ist dann vielleicht noch manchmal ein bisschen das Gut-Feeling, also das Bauchgefühl für manche Dinge zu haben. Das ist halt, das kannst du nicht lernen, aber das, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr stellt sich das ein.
Ja. Jobs der Zukunft, wie findet man die Talente? Das eine Stichwort, was vielen, was auch mittlerweile, glaube ich, in den Unis präsenter wird und auch vielen Studenten klarer wird, ist das Stichwort War of Talents, dass sich momentan das Ganze shiftet. Also früher war es so, ich musste mich bei den Unternehmen präsentieren, um einen Job zu bekommen. Mittlerweile hat sich das ja sehr gedreht. Woran liegt das?
Ja, also Angebot und Nachfrage ist wie Börse am Ende. Es gibt viel zu wenig Absolventen, die in den gefragten Studiengängen, also Informatik, aber auch, selbst BWL, also die richtig guten Leute, sind viel weniger als die Jobs, die zu besetzen sind mit den richtig guten Leuten. Heißt, wir leben momentan auch in einer totalen Gehaltsbubble. Also wir merken gerade, dass Gehälter vollkommen durch die Decke gehen, für gute wie für nicht so gute Leute. Und ja, das ist eben die Spreu vom Weizen, da zu trennen, ist schwer. Sonst wird es uns nicht so gut gehen. Tatsächlich, da tut sich momentan richtig, richtig, richtig viel. Also nach oben hin ist momentan, es werden Gehälter gezahlt, es ist teilweise wirklich abartig. Jetzt könnte man sagen, wieso, die profitiert doch davon? Stimmt, aber die Unterhaltung mit unseren Kunden, immer wieder zu verargumentieren, warum das gerade so ist, den Markt zu erklären, ist ganz schön mühselig.
jetzt hast du gesagt, okay, weil, also, wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, die Statistik rein in Deutschland, es gibt ja immer mehr Studierende. Also eigentlich müsste ja Angebot und Nachfrage sich relativ gut einpendeln. Bloß das Problem ist dann die Qualität statt Quantität.
Es gibt ja nicht, also wir gucken immer viel auf Akademiker. Ne? Es gibt ja auch bei den Ausbildungsberufen, gibt es ja die Spezialisten. Also Handwerker zum Beispiel, es wollen nicht mehr viele den Beruf des Handwerkers ausüben. Es werden aber nicht weniger Häuser gebaut oder Dächer gedeckt oder ne, so. Das heißt, da glaube ich, wäre es zu kurz gesprungen, nur auf Akademiker zu gucken, und bei Akademikern auch, es schließen mehr vielleicht BWLer die Uni ab, aber vielleicht nicht mehr Informatiker. Dafür werden aber immer mehr Informatiker gesucht. Der War for Talent ist ja, also in unserem Digitalbereich, riesig. Der ist aber nicht überall da. Der War for Talent im Financial Services Markt, also bei Banken, die gehen momentan alle ein. Also da ist es eher so, dass wir aus der Medienindustrie, aus der alten Medienindustrie und aus dem Versicherungsbankenumfeld kriegen wir immer wieder Bewegungen, die in den Digitalbereich rein wollen, weil sie merken, das wird langsam knapp.
Fintechs, N26 als gutes Beispiel, da ist die Nachfrage hoch, die suchen viele Leute, aber die Deutsche Bank entlässt reihenweise Menschen.
Naja, aber also es gab letztens in diesem wunderbaren, kann ich nur jedem empfehlen übrigens, das zu lesen, in dem Morning Briefing von Gabor Steingart, eine schöne Übersicht über Siemens entlässt 6.000 Stellen, BASF entlässt 2.000 Stellen, die Deutsche Bank entlässt viel. Die entlassen riesig, riesig, riesig viel auf der einen Seite, um auf der anderen Seite wieder ganz viel einzustellen.
Ich glaube, Zalando war vor Dreivierteljahr auch ein großes Thema, irgendwie halbe Marketingabteilung gekündigt und jetzt stellen sie den ganzen Tag jetzt.
Genau.
Und das ist ja auch so die ewige Diskussion. Ich glaube, wir jungen Menschen, man hört das Thema Digitalisierung immer, du bist im Digitalen unterwegs, dass man sagt, oh, es gehen viele Jobs verloren, es müssen jetzt alle coden lernen. Was aber andere zum Beispiel sagen, die das befürworten, aber so ein Jack Ma, so ein Gründer von Alibaba, sagt, lernt nicht alle coden, sondern seid kreativer. Konzentriert euch auf Themen wie singen, malen, geht nach draußen, weil das sind Maschinen, also das sind Dinge, die ihr nicht, die Maschinen nicht lernen können. Wie siehst du dem gegenüber? Stehst du dem gegenüber?
Er ist schon ein schlauer Typ. Ja. ich glaube, weder das eine noch das andere ist das eine, sondern wahrscheinlich ist es beides. Die Leute, die nicht coden können, die müssen dann etwas ausüben, wodurch ihr Job nicht irgendwann von einem Coder ersetzt wird oder von einem Algorithmus ersetzt wird oder von einer künstlichen Intelligenz. Aber nicht jeder ist kreativ, nicht jeder mag malen, nicht jeder kann singen. Von daher würde ich sagen, dann gerne rational rangehen und zu überlegen, okay, wie kann ich im System überleben? Und wenn ich nicht Teil des Systems sein will, dann muss ich so außerhalb des Systems fliegen und in der Tat etwas machen, was nicht von einem Algorithmus
ist. Was könnte das sein?
Naja, singen in der Tat, malen, Bücher schreiben, also kreativer Content. Weiß ich nicht, wie schnell da eine künstliche Intelligenz so gut ist, Geschichten zu erfinden und zu erzählen, so dass es Publikums- und Zielgruppengenau, sage ich mal, matcht.
Aber angenommen, ich bin eine kreative Person und sage, ich möchte jetzt aber keine Sängerin oder Autorin werden, möchte aber meine Kreativität in ein Unternehmen mit reinbringen. Was gibt es da für Positionen, für Stellen?
Noch gibt es super viel Creative Director, also alles, was also am Ende ist für mich jemand, der UX macht, also die Nutzeroberfläche, also die Frontpage von einem Online-Shop zum Beispiel so aussehen lässt, dass er, also Amorelie, super Beispiel, Amorelie Sextoys, ich weiß gar nicht, ob man das hier schon sagen darf, aber
ich bitte darum.
Das ist Look and Feel von Victoria's Secrets und nicht von Beate Use. So, und das ist einer der Gründe dafür, warum die so erfolgreich sind. Und das hat niemand gemacht, der codet, sondern garantiert jemand, der visuell sehr kreativ ist, der sehr aus Kundensicht denkt, der ne, also eine viel kreativere Ader hat als jeder ITler wahrscheinlich oder die meisten.
Wie inspirierst du dich? Du hörst Mornings Briefings, du hörst Podcasts, genau. Du hast selber auch einen Podcast, kannst du auch noch kurz erzählen?
Genau, ich konsumiere wahnsinnig viel, in der Tat. Ich mache seit etwas mehr als einem Jahr einen Podcast Inside Teambuilding, wo es genau um Leadership, um alle People-Themen eigentlich geht.
Gab es da so einen Aha-Moment mal? Hast du irgendwie so einen Gast, wo du sagst so, boah, das war mindblowing oder das?
Ach, super viele. Ich fand super spannend. Carsten Horn, der genau erzählt hat, wie er an Stresssituationen rangeht, Geschäftsführer von Cinemax. Fabian Heilemann, Gründer von Daily Deal, mittlerweile bei Early Bird, einem Venture Capital Unternehmen, der erzählt hat, wie er seinen Tag strukturiert. Auch total viele, jetzt gerade zuletzt okay. Claudia Frese, die so klar sich zur Frauenquote positioniert, ist zwar nicht meine Meinung, inspiriert mich aber immer wieder über Dinge nachzudenken. Ich finde gar nicht immer Dinge, die gesagt werden, wo ich sage, ah ja, finde ich genauso, sondern die nicht unbedingt meine eigentliche Meinung treffen, finde ich super spannend, weil daran reibt man sich und es bleibt hängen.
Das heißt, darüber inspirierst du dich über deinen eigenen Podcast oder genau. Hast du noch andere?
Nee, ich lese super viel. Ich lese fast alles, was mir irgendwie in die Hände kommt. Ich konsumiere super viele Newsletter. Ich konsumiere die Wirtschaftswoche, das Manager-Magazin, Spiegel, Fokus, alles Mögliche, wo Digitalthemen drin sind. Also selektiv. Ich lese nie von A bis Z. Das schaffe ich einfach nicht. Aber ich fliege sehr viel. Ich fahre sehr viel Bahn. Ich lese aber nach wie vor übrigens auch Bücher. Also jetzt gerade zuletzt wieder mal, zum zweiten Mal The Big Five for Life gelesen, was immer super ist, um sich zu mal wieder auf seine eigenen Dinge, die im eigenen Leben wichtig sind, zu fokussieren.
Bodenständigkeit. Jetzt wissen wir ungefähr, auf was du achtest in deinem Job, wie du da hingekommen bist. Du hast jetzt seit 9 Jahren, seit du dabei hast gesagt, 2010. Wie darf ich mir denn deine typische Woche vorstellen? Du hast eben gesagt, du fliegst viel.
Es gibt nicht die eine typische Woche, aber ich bin meistens ein bis zwei, also montags bin ich immer im Büro. Warum? Das ist unser heilige Kuh, sage ich immer, weil da alle Berater im Büro sind. Wir sind alle, unser Job ist es, viel beim Kunden und bei Kandidaten vor Ort zu sein. Wir müssen aber auch die internen Prozesse und uns abzustimmen, dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, montags ist hier immer Reiseverbot, es sei denn, ne, Kunde gewinnt immer. Der Kunde kann nicht anders, aber ansonsten sind wir alle montags im Büro. Da habe ich super viele Meetings, da habe ich Einzelmeetings mit meinen Teamleitern, also Joe Fixes mit dem ganzen Team etc., um gut in die Woche zu starten, um die Woche zu strukturieren. Wir haben auch Wochenziele. Wir haben quasi einen 6-Wochen-Prozess für unseren Kunden. Das heißt, einen 6-Wochen-Sprint, der unterteilt ist in 6-Wochen-Einzelsprints. Deswegen immer am Anfang der Woche, ganz wie beim Scrum, legen wir ein, oder jeder, der das jetzt hört, wird sagen, oh Gott, die Frau hat noch nie was von Scrum gehört, wenn sie so Scrum beschreibt. Scrum-ähnlich legen wir am Anfang der Woche ein Ziel fest und am Ende der Woche schauen wir, ob wir es erreicht haben und wo wir nachjustieren müssen. Dienstags, Mittwochs, Donnerstags sind meistens Reisetage.
Wo bist du denn unterwegs? Beim Kunden, auf Konferenzen?
Genau, in Berlin bin ich fast immer. Warum? Weil da 40% unserer Kunden sitzen. Ich bin aktuell ganz, ganz viel in München.
Kannst du deine Kunden nennen? Darfst du das?
Viele darf ich nennen. Also viele stehen auch bei uns auf der Website. Also Amorelli, von denen ich gerade gesprochen habe, ist ein sehr guter Kunde. Lea, super, super tolle Gründerin. München ist es ein Kunde, mit dem wir noch nicht so lange zusammenarbeiten. Mobility-Plattform, dann kann sich vielleicht jeder denken oder können sich einige denken. Den darf ich, glaube ich, noch nicht offiziell nennen. Super spannender, großer Kunde. Ich liebe es, mit Familienunternehmen tatsächlich zusammenzuarbeiten, weil das noch wie Gründer sind.
Aber das geht ja voll auseinander. Also Familienunternehmen total. Sehr traditionell versus Amorelli, die sehr digital aufgestellt sind.
Absolut. Wir haben wirklich von Startups, die erste größere Finanzierungsrunde einsammeln, so 5-6 Millionen oder so, die Series A, bis hin zu, wir haben auch mit einer deutschen Bank gearbeitet, also bis hin zu wirklich DAX-Konzernen haben wir alles im Portfolio. Nur Digitalposition, das heißt entweder bei einem Digital Pure Player oder bei einem Corporate und dann nur die Digitalposition.
Okay, dann bist du da bis Donnerstag?
Also meistens 2 Tage oder 1 bis 2 Tage am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Abends habe ich ganz häufig Gespräche, entweder mit Kunden oder, wo man viel essen geht. Ne? Ich sage mal, ich gehe nicht mehr lunchen. Das war für mich auch irgendwann ein Aha-Moment im Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam. Dass irgendwie wie Tage auch strukturiert werden und dass jemand nicht mehr lunchen geht, habe ich gesagt, geil, das ist eigentlich mega, weil das ist so anstrengend, du hast nicht eine Sekunde, um irgendwann einmal runterzuschalten. Deswegen mache ich ganz häufig, ich bin ein Mittagsschläfer, das kann man sich kaum vorstellen, das schaffe ich natürlich nur alle paar Wochen mal, aber ich liebe es, zu essen und dann einfach mal 20 Minuten mich hier auf eine Couch zu legen und kurz
dann
mal
legst du dich ins Büro?
Ja, absolut.
Herrlich.
Also darf nicht nur jeder Mitarbeiter, sondern kriegt auch jeder Mitarbeiter bei mir mit.
Verschrieben.
Samt offenstehendem Mund. aber das ist für mich so, ich versuche meine Reset-Punkte irgendwie zwischendurch immer zu setzen.
Hast du noch andere tägliche Lifehacks, Routinen, duschen morgens kalt, frisches Glas, Orangensaft?
Ich habe jetzt gerade die letzten 3 Wochen, bin ich sehr raus aus meiner Routine, sonst gehe ich eigentlich 2 bis 3 Mal die Woche morgens joggen. Auch nicht ganz rund um die Alster, aber immerhin mal 5 Kilometer. Ich habe für mich irgendwann entdeckt mein Handy liegt noch neben dem Bett, dass es noch die nächste Evolutionsstufe ist, an der Tür liegen zu lassen. Aber zumindest ist nachts wirklich komplett auszumachen. Ich habe eine Zeit lang, auch wenn ich nachts aufgewacht bin, bin ich zwischendurch ans Handy gegangen und dann haben Mitarbeiter hier Mails gekriegt und haben sich Sorgen gemacht, warum ich nachts um 4 irgendwelche E-Mails schreibe. Das ist mittlerweile im Flugmodus die ganze Nacht. ansonsten.
Aber wo nimmst du das her? Über einem Buch, weil dir es irgendjemand geraten hat? Also, oder weil du für dich gemerkt hast, du bist zu gestresst?
Das kam aus meiner EO-Runde. EO ist ein ganz toller Unternehmerverband, die Entrepreneurs Organization, wo ich Mitglied bin und eine ganz tolle Truppe, zusammen mit denen ich einmal im Monat zusammensitze, mein Forum. Und das irgendwann aus der Runde kam, dass das jemand immer mal gehört hat, das ausprobiert hat und es ihm unheimlich gut getan hat. Und dann habe ich gesagt, das probiere ich auch mal und habe auch gemerkt, dass ich tatsächlich besser schlafe. Und ich versuche auf keinen Fall mehr nach 8, gelingt auch nicht immer, aber idealerweise sogar nach 6 nichts mehr zu essen, weil ich auch besser schlafe dann.
Okay. Dann wissen wir jetzt, wie deine Woche aussieht. Ein spannendes Thema, was nochmal interessant wäre, haben wir auch am Anfang kurz drüber gesprochen, Startup versus Konzern. Was mache ich nach dem Studium? Gehe ich ins Startup, gehe ich ins Konzern? Was würdest du raten? Wo siehst du große Diskrepanzen?
Ich bin ja Juristin, deswegen darf ich es jetzt einmal sagen, das kommt drauf an. Es kommt darauf an, was man will. Im Startup hast du mehr Verantwortung, lernst im Zweifelsfalle schneller Dinge, weil du einfach reingeschmissen wirst. Dafür musst du aber ein Typ sein. Jemand, der dabei sich schnell überfordert fühlt, jemand, der Generation Y wird nachgesagt, dass sie nicht mehr so gerne Verantwortung übernimmt. Das ist schwierig im Startup, weil genau die Führungsmentalität eben nicht Command and Control ist. Also ich sage dir, was du tun sollst und du führst es aus, wie es häufig noch in Konzernen ist, sondern wo du einfach gesagt kriegst, pass auf, wir haben dieses Problem, finde eine Lösung. Und dir relativ wenig drumherum gegeben wird. Und wenn du dafür kein Typ bist, dann kann das schnell dazu führen, dass man entweder in Burnout läuft, so, also nicht nur da, sondern auch es gibt viele Burnouts, die als Burnout beschrieben werden und in Wirklichkeit Bore-out sind, die kommen dann eher im Konzern, glaube ich, vor, dass man, dass auch im Konzern gibt es den Druck, auch in einem Konzern muss man was schaffen und auch im Konzern hat man Verantwortung, aber etwas anders, man wird langsam an Dinge rangeführt und man kann sich leichter natürlich nochmal verstecken. Als einer von 8000 kann man sich eher noch mal wegducken, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert hat, als in einem Startup, wo du die einzige Person bist, die vielleicht auf der Lösung des Problems arbeitet.
Aber wenn ich richtig Bock auf Karriere habe, dann ist vielleicht, also trotzdem, es gibt ja die
Konzernkarriere.
Das ist die nächste Frage. Das muss ich ja für mich rausfinden, wohin ich will. Vielleicht möchte ich der nächste CMO werden. Ist es für mich der bessere Weg, dann über Startup zu gehen, wo du dann sagst, alles klar, der hat 2-3 Jahre da in einem Startup, was gut gewachsen ist, hatte gute Arbeit geleistet. Oder die Person war 2-4 Jahre in den normalen Zyklen in einem Konzern und ist darüber aufgestiegen.
Ne, Karriere, das ist so wie Erfolg. Jeder definiert unter Karriere was anderes oder unter Erfolg was anderes. Wenn man
wie definierst du das für dich?
Erfolg?
Glück, Erfolg.
Genau, also ich habe Erfolg, also ich wollte immer meinen eigenen Laden machen, weil ich Arbeitsplätze schaffen wollte, weil ich Verantwortung übernehmen wollte. Für mich ist Erfolg, dass ich jeden Tag meinen eigenen Tag, also ich darf meinen Tag bestimmen, wie er abläuft. Also in Wirklichkeit bestimmt natürlich ehrlicherweise mein Kunde, wie mein Tag abläuft. aber gefühlt habe ich sehr viel Freiheit. Ich darf mir die Leute aussuchen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist für mich ein solcher Erfolg, dass ich in der Situation bin, dass ich mir die Leute aussuchen darf, dass ich hier ein Team um mich rum habe, die so familiär mit mir zusammenarbeiten, dass ich am Mittagstisch höre, wer mit wem gerade wieder getindert hat oder was weiß ich was. Und auf der anderen Seite irgendwie man trotzdem professionell zusammenarbeiten kann. Das wissen die übrigens auch alles von mir. Also es ist sehr, sehr entspannt im Umgang. Und trotzdem, dass man einfach neben der Freude bei der Arbeit auch ganz viel Freude an Arbeit hat und zusammenarbeitet. Arbeiten kann. Ich definiere als Erfolg, dass wir eine der führenden Personalberatungen im Digitalmarkt da draußen sind. Wir sind letztes Jahr total geehrt worden von der Vivo, dass im Personalberater-Ranking wir nicht nur als Nummer 1 im Digitalbereich gerankt waren, sondern die ganze Story um mich aufgezogen war. Das ist irre, dass wir so eine Sichtbarkeit bekommen haben. Das ist für mich ein Riesenerfolg. Geld im Sinne von Umsatz ist für mich nur die Währung für Erfolg.
Was macht ihr so für Umsatz, um das mal einzuordnen?
Ungefähr 2,5 Millionen.
Okay.
Dieses Jahr.
Mit 20 Leuten, 15 Leuten?
Nee, wir haben jetzt noch mal ein bisschen aufgestockt. Wir haben so, letztes Jahr haben wir ungefähr 2 Millionen gemacht mit, jetzt muss ich überlegen, 11 oder 12 Leuten. Dieses Jahr, jetzt haben wir noch mal ein paar eingestellt, deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Jahr ein bisschen mehr wird. Also wir sind jetzt gerade, 12, 13 und haben jetzt gerade nochmal 3 eingestellt, die schon geheiert sind, die jetzt kommen in den nächsten Monaten. Also von daher gehe ich davon aus, wir knapp drüber landen werden. Genau. Und deswegen ist es für mich eine Währung von Erfolg, weil es für Wachstum spricht und so weiter. Mein Geld liegt fast komplett in meiner Firma und in meiner Wohnung. Also ich habe irgendwann eine Wohnung gekauft, das ist mein Investment, meine Altersvorsorge. Rente, glaube ich, wäre ich naiv, wenn ich noch auf meine Rente bauen würde. Genau, deswegen ist es eine Währung, aber Erfolg sind die Kriterien, die der Umsatz ermöglicht.
Und wenn du, also was ist das Endziel? Wo kommst du hin, wo sagst du, bis hier, dann habe ich es geschafft oder was kommt da noch?
Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der irgendwann... Der fertig ist, nee, bin ich nicht.
Möchtest du Personalberatung die nächsten 20, 30 Jahre machen noch?
Ich kann mir das gut vorstellen, ja. Also ich mache es jetzt seit 10 Jahren, ich habe noch nie etwas so lange gemacht.
Deswegen, weil du sehr umtriebig bist. Also Kids sitzt hier woanders, man muss ja auch Nein sagen können zu anderen Opportunitäten.
Genau, ich habe zwischendurch viel in Startups investiert, da habe ich super viel gelernt, auch super viel Geld verbrannt. Ich bin keine gute Startup-Investorin leider. Ich habe viele Geschäftsfelder, die wir bei D-Level immer noch erweitern, also wo wir viel mehr in die echte Beratung gehen, also Organisationsberatung, Transformationsberatung, Branding, also Employer Brand, wo wir unseren Kunden mehr die Angel anstatt den Fisch geben. Das sind immer so neue Sachen und ehrlicherweise, ich weiß, wir sind auch Ausbildungsbetrieb, jeder Berufseinsteiger, der bei uns anfängt, von dem habe ich 2, wenn ich Glück habe, 3 Jahre was, dann will er oder sie was Neues sehen. Das heißt, ich habe immer auch ein neues Team alle 2, 3 Jahre, deswegen fühlt es sich auch immer ein bisschen wie eine andere Firma an. Nur, dass ich selber bestimmen darf und dass es im gleichen Kontext ist, wir haben immer neue Kunden, deswegen ist das Geschäft so schnelllebig, dass es meiner Neugier und meiner Ungeduld ganz gut Herr wird.
Ist das auch so ein Wandel unserer Generation, dass sie alle 2, 3 Jahre ihren Job wechseln möchten?
Naja, also es gibt solche und solche Profile. Ne? Es gibt Menschen, die sich total gerne, also ich glaube, wäre ich irgendwo angestellt, wäre ich auch nicht 10 Jahre irgendwo geblieben, sondern würde wahrscheinlich immer wieder neu lernen wollen, würde immer wieder was neue Umfelder sehen wollen. Ich finde 2, 3 Jahre irgendwo zu bleiben und sich dann weiterzuentwickeln auch vollkommen in Ordnung. Schön finde ich es immer groß. Ich warte dann auf den Tag. Ich habe so 2, 3 ehemalige Mitarbeiter, wo ich irgendwann hoffe, dass die vielleicht nochmal wieder zurückkommen. Und ich finde es großartig, dass sie dann zwischendurch was anderes gesehen haben. Also sich weiterzuentwickeln, finde ich, jeder Mitarbeiter, der hier geht, dem stehe ich nicht nur nicht im Wege, sondern fördere das im Idealfalle nach einer gewissen Zeit, ne, klar, weil was Neues zu sehen denjenigen weiterbringen wird und das wiederum eine ganze Industrie weiterbringt. Mhm.
In diesem ganzen schnell, also dein Leben hört sich so vielfältig und so schnell an, gab es trotzdem mal so einen richtigen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, ich habe voll Zweifel, ich bin hier voll auf dem falschen Ast.
Total.
Wie bist du da rausgekommen?
2, 3 Mal sogar. Das erste Mal, glaube ich, da hatte ich 3, weiß ich noch, wie heute, 3 Mädels hier sitzen, die alle Berufseinsteiger waren, die sich miteinander gegen mich verbündet haben und dachten, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung warum, aber dachten irgendwie, dass sie am Ende als Stärkere aus der Nummer rausgehen würden. Am Ende haben sich unsere Wege dann getrennt nach und nach, irgendwie erstmal mit einer, dann mit der zweiten, dann mit der dritten. Aber die haben mir den Laden hier echt fast zerlegt und haben mir den Spaß geraubt, morgens wieder an meinen eigenen Arbeitsplatz zu kommen. Tatsächlich habe ich mich letztes Jahr von meinem Co-Geschäftsführer getrennt, oder wir haben uns voneinander getrennt, weil das einfach irgendwann manchmal auch nicht mehr passt. Und dann war so eine totale Euphorie bei mir und jetzt erst recht und jetzt kriege ich das auch alleine hin und so. Und dann kam so ein Tiefmoment, wo ich wirklich dachte, boah, das ganz alleine zu machen, das fühlte sich alles an wie been there, done that, irgendwie so. Da hatte ich so meinen persönlichen Bore-out-Moment, so wie ich auch Burnout-Momente übrigens habe. Mhm. Immer wenn ich im Flieger sitze und nicht schlafe, ich schlafe wahnsinnig gut und gerne in allem, was sich bewegt, meistens bevor der Flieger rollt. Wenn das nicht funktioniert, sondern ich hibbelig bin, weiß ich, Achtung, Achtung, gerade Riesenwarnzeichen vom Körper. So, und deswegen bin ich vielleicht nicht der Burnout-Typ, weil ich das gut reflektiere. Und so hatte ich auch jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres echt so einen Moment, wo ich dachte, ist das alles richtig für mich? Und habe Gespräche geführt mit links und mit rechts.
Genau,
und
wie kommst du da raus? So. Wo holst du dir in die Energie
wieder? Ich habe mir zum ersten Mal erlaubt, überhaupt in Frage zu stellen, ob das ist, was ich die nächsten 20 Jahre machen möchte. Und allein das hat schon total geholfen, weil es eine gewisse Art von Loslassen ist. Ich habe Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber und ich hätte, wenn dann, immer irgendeine Lösung gefunden, wo die entweder mitkommen oder wo man so, aber ich habe mir erlaubt, mal zu gucken, sollte ich vielleicht in ein Startup gehen, sollte ich in einen Konzern gehen, sollten wir mergen mit einer anderen Personalberatung oder komplett in eine große reingehen. Und das hat sich alles nicht gut angefühlt. Ich habe ein Gespräch für jede Schiene einmal geführt.
Mit einer anderen Person?
Mit oder einer mit großen Personalberatung, okay. Ob wir da gegebenenfalls mit reingehen, die uns mal ein Kaufangebot gemacht hatten, mit einem Startup, ob ich als COO da reingehe. Also ich habe alles Mögliche mit allen möglichen Leuten einmal gesprochen, also ohne dass es jetzt riesig am Markt bekannt wird, klar. Vor allen Dingen auch, weil ich mit meinen Mitarbeitern zu dem Zeitpunkt natürlich keine Angst machen wollte. Aber im Nachhinein kann ich nur sagen, war das für mich so wichtig und so gut, weil ich wusste genau, ich bin genau da, wo ich hingehöre.
Wie lange hat der Prozess gedauert? Wie lange warst du in diesem Loch drin?
Na, so 1,5 Monate. Und dann bin ich 10 Tage allein auf den Malediven geflogen, wo nur Honeymooner sind übrigens, teilweise echt schwierige Idee. Aber 10 Tage fast kein Wort mit irgendjemandem gesprochen, hab mich nur an den Strand gelegt, nur Bücher gelesen, nur für mich selber irgendwie was spazieren, Pläne gemacht, also so lange du um diese kleinen Inseln rumgehen kannst. Und danach kam ich wieder und wusste, das ist es jetzt. Und das weiß ich auch und ich habe meinen Plan und genauso soll das aussehen und dann war gut.
Dann hast du diese Ziele jetzt konkret niedergeschrieben, wo du sagst, Milestones oder KPIs für dich definiert, persönliche und Unternehmerschritte, die du jetzt strikt befolgen möchtest, folgen
wird? Also wir haben ein krasses Hiring danach hingelegt, wir haben 7 Leute danach eingestellt, weil ich gesagt habe, so sieht der Plan aus, wir haben die Teamstruktur umgestellt, ich habe viel, viel stärkere Teamleiter heute als früher, wirklich ein sensationelles Team und Teamleiter, wo ich wirklich sage, denen ich so vertraue, dass die selbst meine Kunden, die mir vertrauen, da kann ich sagen, ich kann nicht mehr jeden Kunden selber bedienen, aber ich kann dir schwören, du kriegst jetzt die beste Lösung und ehrlicherweise sogar die mehr Zeit hat und damit sogar die bessere Lösung ist als ich selber. Und habe Wachstumsziele jetzt gar nicht so in Umsatz gemessen, sondern ich habe eher so ein bisschen, habe ich von einem ganz tollen auch Iola ganz toll so Quartale in Quartale geclustert, ein Hiring-Quartal, ein Onboarding-Quartal, ein Sales-Quartal, ein PR und so weiter, ne, in so verschiedene Sprints quasi reingepackt, um zu wissen, wie muss unsere Wachstumsstrategie jetzt aussehen, nicht mit dem Zielbild, es müssen dann und dann 15 Leute sein, sondern ich möchte die und die Positionen besetzen, weil das und das dazu führt, ich habe einen ganz tollen Executive Assistant, ohne den ich nicht mehr lebensfähig wäre, der aber selber mittlerweile an Grenzen stößt natürlich, weil ich ihn schon ganz gut beschäftige und dann das Environment hier drumherum auch noch irgendwie stattfindet, dass wir da sagen, suchen wir übrigens immer noch, falls jemand Lust hat, wir suchen jemanden, der Office Management und HR intern bei uns macht, wir suchen nach wie vor alle möglichen Formen von Consultants, wir bauen diesen Employer Branding Bereich auf, deswegen habe ich nie gesagt, es muss die eine Zahl sein, ich bin ein totaler Number Cruncher und stecke mir meistens Ziele, die zu hoch sind, lieber. Ich bin okay damit, wenn ich nicht jedes Ziel erfülle, aber ich möchte gerne ambitionierte Ziele haben. Aber ich habe mir nicht gesagt, es müssen 15 oder 20 Leute sein. Langfristig, so in den nächsten 2-3 Jahren, müssen es irgendwann mal über 20 sein, damit du nicht mehr jeden Krankheitsfall, ja, jeden Austritt, das ist mal jemand im Urlaub und so, und nicht das immer merkst.
Wenn ich das Ganze jetzt zusammenfassen müsste oder du vielleicht auch zusammenfassen würdest, wir haben jetzt so ein bisschen gesehen, wo du herkommst, was du gemacht hast, dass du sehr umtriebig warst, dass du in der Politik warst, dass du dich da engagiert hast, da hattest du Themen für Soziales, Internet und Startups.
Und Gleichstellung.
Und Gleichstellung, wichtiges Thema heutzutage. Wir machen auch in ein paar Wochen machen wir unsere erste Female Edition, wo nur sehr Frauen cool kommen. Wie würdest du dein ganzes Wissen, was du bisher gesammelt hattest, du hast gesagt, wenn du jetzt mal Retroperspektive studieren müsstest, würdest du in den Tech-Bereich gehen. Was würdest du Retroperspektive nochmal einem Anfang, Mitte 20er mitgeben wollen, wo du sagst, das sind meine Key-Takeaways für dich. Achte da drauf. Das ist gut für dich. Tu dir was Gutes, mach dir keinen Stress.
Das darf ich hier jeden Tag, das ist ja das Schöne, ne? Also ich habe ganz viele, die Mitte 20 sind, die ihren ersten Job hier gemacht haben. 2 haben mich gerade verlassen auf, ne, diese schönen 2, 2,5 Jahre, die man bleibt. 2, die, wo, auf die ich so stolz bin. Ich bin so stolz, dass sie jetzt Firmen, oder der eine studiert, also die andere eine Firma von einem befreundeten Unternehmer, glaube ich, sehr glücklich machen wird, den ich total viel mitgegeben habe an fachlichem Know-how und auf der anderen Seite auch an, lass mal 5 gerade sein und so. Ich sage auch immer, wenn hier so, wir sind Projektgeschäft. Projektgeschäft bedeutet immer viel Druck. Und wenn ich immer merke, der Kessel ist kurz vorm Über, ne, so wie beim Teekessel, der dann immer pfeift, dann sage ich auch mal so, und jetzt mal ganz kurz einmal tief durchatmen, weil wir operieren nicht am offenen Herzen, wir retten keine Leben, wir sind am Ende ein Personalberater und unsere Kunden sind uns wichtig.
Würdest du das auf die generelle Gesamtheit übertragen, also auf jemanden
mit Anfang Mitte 20, unabhängig von deinen Mitarbeitern? Immer mal wieder runterkommen, immer mal wieder sich sagen, was mache ich hier eigentlich gerade, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Kennst du Tim Ferriss Fear-Setting?
Ja, ich habe nur die 4-Stunden-Woche tatsächlich gelesen, aber ich habe davon gehört.
Okay.
Steht noch auf meiner Bucketlist für den nächsten Urlaub.
Kann ich empfehlen. Ja. Also du würdest jemandem sagen, mit Anfang, Mitte 20, Retroperspektive?
Gib super viel Gas, lern alles, was du lernen kannst, engagier dich, hau dich voll rein, aber überfordere dich nicht komplett, sondern ab und zu auch mal wieder von all dem, von den, all den Ambitionen, die ich jemandem wünsche auch, ab und zu mal wieder Abstand gewinnen und sich mal wieder rausziehen, um einmal wieder den Reset-Punkt zu finden.
Okay. Katharina, jetzt sind wir bei der Abschlussfrage eigentlich und was wir immer hören wollen von dir, welche 3 Personen oder welche Personen würdest du uns für diesen Podcast quasi empfehlen, vorschlagen, die dich besonders inspiriert haben und mit denen wir auf jeden Fall sprechen sollten?
Oh, auf jeden Fall Carsten Horn, den habe ich vorhin schon gesagt. Der hat drei Töchter, die alle jetzt, ich glaube zwischen, oh, jetzt, ich hoffe Carsten verhaut mich nicht, zwischen 16 und 24 sind, glaube ich. Der super viel, was er denen mitgibt, erzählen kann. Und die jetzt genau in diesem Stage sind, den ersten Beruf, die Auswahl des Studiums und so weiter. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich fände es spannend, jemanden vielleicht mal aus der Politik zu hören, weil junge Menschen für Politik zu begeistern, wird immer schwieriger. Ich bin Nachbarin von Klaus von Donani, den werde ich selber demnächst mal im Podcast haben und den würde ich euch, glaube ich, auch empfehlen. Vielleicht aber aus der aktiven Politik, so eine Katharina Fegebank zum Beispiel. Vielleicht aus der Startup-Welt. Oh ja, Verena Pauster, weil sie das macht, was ich vorhin gesagt habe. Sie bringt jungen Mädchen und jungen Kindern mit ihrer Haber Digitalwerkstatt und bringt sie das Coden bei, sehr früh. Ja. Und hat zusätzlich noch ganz viele tolle Programme, Startup-Teens und so weiter, wo man Startup bauen quasi schon im Teenager-Alter lernt und so. Also genau das. Wie führe ich junge Menschen an etwas heran, was in Zukunft wichtig sein könnte?
Dann, dieser ganze Podcast fühlt sich so an, du bist eigentlich eine Mutmacherin fürs Digitale, habt keine Angst vor dem Digitalen, also für uns waren da große Chancen, wenn wir uns ein bisschen positionieren und ein bisschen aufstellen, viel engagieren. Katharina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir konnten sehr viel lernen, sehr viel mitnehmen und wissen, was wir zu tun haben. Xing und LinkedIn nochmal an dieser Stelle, damit wir bei dir gefunden werden. Und man kann auch proaktiv, glaube ich, auf dich zugehen.
Unbedingt. Wolf mit Doppel-F at d-level.de.
Hervorragend. Katharina, danke dir und tschüss.
Danke dir.
Das war die Folge mit Katharina Wolf. Wir wissen jetzt quasi, was eine Headhunterin macht, auf was sie achtet, was da draußen eigentlich alles passiert. Wie man aber auch so viel, was sie parallel getan hat, irgendwie unter einen Hut bekommt, was es bedeutet, auch Zweifel zu haben. Und ja, wir hoffen wie immer, dass ihr viel mitnehmen konntet. Denkt daran, letzter Hinweis, nächste Woche die Female Edition sichert euch jetzt noch ein Ticket. Es wird sehr, sehr gut. Es wird großartig. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.